Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jesaja im 49. Kapitel. Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde, lobet, ihr Berge, mit Jauchzen. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am 4. Advent waren wir, also ganze Familie, zum Weihnachtsoratorium in der Kirche in Geisburg. Ich hatte es angekündigt, wir haben es auch wahrgemacht. Es gab anfangs vorher geringe Überlegungen, ob das wohl allen gefallen würde. Es hat allen gefallen, wunderbar, fantastisch. Wisst ihr, wie das anfängt, das Weihnachtsoratorium? Genau, Knabenchor und Orchester mit historischen Instrumenten. Und mein Sohn fand am coolsten am Anfang die Pauke. Die gibt also sozusagen ordentlich das Tempo vor und dann legt das Orchester los, damit das richtig festlich klingt. Welche Tonart muss das sein in der Barockmusik? D-Dur, natürlich. Stimmt alles. Und dann fängt der Chor an und jubelt da rein. Jauchzet, frohlocket. Wunderbar. Das ist ungefähr der Jubel, von dem hier im Buch des Propheten Jesaja die Rede ist. Diese Verse haben auch mit dem Weihnachtsoratorium sehr zu tun, wie der Text dann weitergeht. Er hat sein Volk getröst, er hat sein Israel erlöst. Das ist das, was zum Jubel der ganzen Kreatur führt. Nicht nur der Menschen, nicht nur der Chorknaben oder sonstigen Sänger, die da stehen und einstimmen, sondern Himmel und Erde. Sogar die Berge stimmen ein in das Lob des Erlösers, des Erbarmers und des Trösters. Nun ist es mir persönlich leider nicht mehr möglich, diesen ersten Chor vom Weihnachtsoratorium ganz unbefangen zu hören, weil ich als jüngerer Mensch selber im Chor gesungen habe und zeitweise in der begehrten Stimmlage Tenor. Und da konnte man also, wenn man wollte, im Frankfurter Raum in der Vorweihnachtszeit immer irgendein Weihnachtsoratorium Teil 1 bis 3 finden, wo es an Tenoren fehlte, die das Stück schon konnten und wo man dann eben mit einer Probe oder zwei mit auf dem Podest stand und mitsang. Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. Und bei so einer Gelegenheit ist es vorgekommen, dass der Dirigent irgendwie so befasst war mit dem Orchester, ich weiß gar nicht, wie es passieren konnte, aber dass der Dirigent jedenfalls vergessen hat, den ersten Choreinsatz zu geben. Was macht ein ordentlicher Chorsänger, wenn der Dirigent keinen Einsatz gibt? Nö, ganz falsch, Dora. Genau, solange der nichts anzeigt, was ich machen soll, mache ich auch nichts, außer dekorativ dastehen. Ein paar wenige haben vorschriftsmäßig, wie es in der Partitur steht, gejauchzt. Das klang aber sehr kümmerlich. Naja, der Anfang wird wiederholt, man hat also auch noch eine Chance. Beim zweiten Mal gab es den Einsatz und es ging dann auch weiter, aber so, wenn der allererste Choreinsatz nicht kommt, versteht, so richtig toll wird das dann nicht mehr an dem Abend. Das ist irgendwie eine Chance, die nicht wiederkehrt. Und damals fühlten wir uns ein bisschen so, wie das weitergeht in unserem Abschnitt. Jetzt müsste eine Modulation stattfinden und man würde meinetwegen nach C-Moll wechseln oder so, oder noch trauriger. Zion sprach: Der Herr hat mich verlassen. Gott hat meiner vergessen. Das ist die Geistes- und Lebenshaltung, die im Kontrast steht zum Jubel der ganzen Kreatur. Und ich möchte nicht wissen, wie vielen von den Musikern beim Weihnachtsoratorium es auch so geht oder im zurückliegenden Jahr zumindest gelegentlich immer mal wieder so gegangen ist. Das kennen wir ja auch, das Gefühl der Gottverlassenheit und der Gottvergessenheit. Spielt mein Leben für den allmächtigen Gott überhaupt eine Rolle? Und wenn ja, warum passieren mir dann die Dinge, die mir passieren? Das Volk Gottes hat nicht den Eindruck, dass hier der Erbarmer und Tröster und Erlöser ganz dicht bei ihnen ist, sondern die Menschen, zu denen Jesaja redet, die sagen, das erleben wir nicht, das merken wir nicht, das spüren wir nicht und das sehen wir nicht auf unserem Weg. Wo ist denn Gott bei uns mit seinem Trost und mit seinem Erbarmen? Ja, als Elende erleben sich die Zeitgenossen des Jesaja. Das ja. Aber wo bleibt Gott? Der Herr hat mich verlassen. Gott hat meiner vergessen. Kann sein, liebe Schwestern und Brüder, dass wir die Frage stellen müssen, wer hat wen verlassen und vergessen? Ist das wirklich so, wie Zion sich das erklärt? Oder könnte es nicht sein, dass die Menschen Gott gelegentlich vergessen und verlassen? Eine spannende Frage im Kirchenjahr für mich als Pastor ist ja, warum muss es am Sonntag nach Weihnachten schon wieder Gottesdienst geben? Ich meine, Heiligabend, ich habe den Segen zweimal, weil in Tübingen oder anderswo südlich der Autobahn nochmal gefeiert wird. Heiligabend 2 Gottesdienste, ersten Feiertag 2, zweiten Feiertag 2. Den 27. haben wir gar nicht gefeiert und den 28. auch hätten wir auch können. Und jetzt heute schon wieder. Warum ist das nötig? Es ist nötig, weil ich sonst dazu neige, Gott zu vergessen. Es ist nötig, jeden Tag daran erinnert zu werden. Es ist nötig, dass ich selber organisiere und dafür sorge, dass ich nicht Gott verlasse und vergesse. Gott bleibt bei uns, das ist versprochen. Aber wir bleiben von uns aus eben nicht immer bei ihm. Es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn meine Kinder früher Verstecken gespielt haben, als sie noch etwas kleiner waren. Kleine Kinder können das wunderbar, die sind versteckt in dem Moment, in dem sie sich die Augen zuhalten. Es funktioniert nicht, wenn sie mit etwas größeren Kindern spielen, bei Erwachsenen funktioniert es. Wenn meine Tochter im Alter von wenigen Jahren sich die Augen zugehalten hat, dann habe ich sie auch nicht mehr finden können und bin verzweifelt durchs Zimmer geirrt und habe gefragt, wo steckt denn Anna? Wunderbares Spiel. Kinder, die Verstecken spielen und sich dabei die Augen zuhalten. Aber Gott antwortet nicht spöttisch wie im Umgang mit kleinen Kindern. Und er tut das auch nicht, wenn ich innerhalb eines Jahres zum 50. Mal wiederkomme mit denselben Ängsten und Sorgen und Anfechtungen. Sondern Gott antwortet mit 2 deutlichen, bestimmten, tröstenden Aussagen, mit 2 Bildern und erklärt den Israeliten und uns, dass er nicht vorhat, uns zu verlassen. Nein, noch stärker, er kann es gar nicht. Das erste Bild, das Verhältnis einer Mutter zu ihrem Kind. Ein schwaches Abbild unserer Geborgenheit bei unserem Gott. Warum die Mutter? Das ist ganz klar. Wenn die Säuglinge einige Zeit aus dem Krankenhaus samt Mutter zu Hause sind, dann kommt es vor, dass am Morgen irgendwann der Vater des Kindes sagt, na, heute hat er aber durchgeschlafen. Und die Mutter antwortet, du hast durchgeschlafen. Nicht wie ein Vater für sein Kind hier, das ist ganz bewusst gewählt, sondern wie die Mutter für ihr Kind sorgt Gott für uns. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Natürlich kann sie das. Irgendwann ist auch die Mutter erschöpft. Aber was passiert dann, wenn das Kind seine Mutter braucht? Das Kind schreit. Und was passiert dann regelmäßig als nächstes? Irgendwoher ruft die Mutter Kräfte ab, die sie vorher nicht hatte, und kümmert sich um das Kind. Ich habe daneben gestanden bei meiner Frau und habe nicht nachvollziehen können, wo das herkommt dann. Aber irgendwie ist das so. Und Gott sagt, angenommen, das würde außer Kraft gesetzt. Das ist im Grunde das Prinzip, das unsere Menschheit am Leben erhält, menschlich gesprochen. Aber angenommen, das geriete außer Kraft. Angenommen, es gäbe diese Mutter, die ihr Kind vergisst. Gott sagt, ich vergesse dich niemals. Gott bleibt bei uns, weil wir seine Kinder sind und er unser himmlischer Vater. Das Verhältnis ist unauflöslich. Und deswegen dürfen wir ihn in Anspruch nehmen und dürfen damit rechnen und dürfen gewiss sein, er bleibt auch bei uns. Und das zweite Bild beschreibt Jesaja ganz knapp: In die Hände habe ich dich gezeichnet. Was heißt das? In meiner Hand steht nichts. Früher standen da gelegentlich die drei französischen Vokabeln, die partout nicht im Kopf unterzubringen waren, bevor das abgefragt wurde, mit Tintenstift reingeschrieben. Es hat gewisse Nachteile. Wenn etwas Angstschweiß dazukommt, dann wird das möglicherweise sehr schnell unleserlich. Aber immerhin ein Versuch war es wert. Oder die lateinischen Formen, die zu lernen, man irgendwie nicht mehr imstande war. Also das, was man sich besonders merken will, denn die Hand kann man unauffällig vor Augen halten. Ich hätte mir jetzt also Stichworte für die Predigt beispielsweise auch in die Hand schreiben können, würde dann etwas gestikulieren und die Gemeinde sagt, ah, er kann es auswendig. Wunderbar. Das ist nicht gemeint. Nicht drei überflüssige Lateinvokabeln, sondern hier ist die Rede von einer Tätowierung. Darf ich mal fragen, ob jemand eine Tätowierung hat? Dann geht mich auch nichts an. Normalerweise sind die an Stellen, die nicht so gut zugänglich sind. Die jungen Leute, die noch drüber nachdenken, möchte ich eindrücklich warnen davor. Macht das nicht. Warum nicht? Es geht nie wieder weg. Es kann aber anderes passieren mit der Tätowierung. Also wer sich hier irgendwie aufs Bindegewebe mal in jungen Jahren einen Delfin tätowieren lässt, man weiß ja nicht, was bis zur Lebensmitte so passiert. Das Vieh endet gerne mal als Walfisch. Also mach das nicht, lass das. Das sind bleibende Andenken. Und im letzten Jahrhundert haben sich Leute mit bleibenden Andenken an ihre Weltanschauung tätowieren lassen. Und haben es alle hinterher bereut, wenn sie noch genug Zeit dafür hatten. Haben es bereut. In die Hände habe ich dich gezeichnet. Das ist die Verbindlichkeit einer Tätowierung. Das geht nicht weg. Gott behält unser Andenken bei sich. Was hat er, Herr Christus, in die Hände gezeichnet, liebe Schwestern und Brüder? Er hat da ein Wundmal in der Mitte der Hand. Wo kommt das her? Das kommt daher, dass er ans Kreuz geschlagen wurde. Und diese Wundmale überdauern wunderbarerweise die Auferstehung. Sonst Christus neu zum Leben erweckt. Aber das hat er noch, das geht nicht weg. In die Hände habe ich dich gezeichnet, mit äußerster letzter Verbindlichkeit, als normalerweise lebenslanges Andenken. Und das heißt, Gott vergisst sein Volk niemals. Er hat das Bild seiner heiligen Stadt stets vor Augen. Es kommt nicht vor, dass Gott uns vergisst oder verlässt. Dazu ist er ja Mensch geworden, dass er bei uns bleibt und uns begleitet. Dazu ist er in unsere Welt und in unser Leben gekommen. Hätte er lassen können, wenn er vorhätte, uns nochmal loszulassen. Warum muss man am Sonntag nach Weihnachten schon wieder in die Kirche gehen, liebe Schwestern und Brüder? Ich weiß die Antwort. Weil wir doch zu Gott gehören, wie ein kleines Kind zur Mutter. Weil wir hierher gehören. Es ist eine Notwendigkeit, die von innen kommt. Weil wir Gott brauchen, seinen Trost und sein Erbarmen. Und weil er uns lieb hat. Gelegenheit, Gott zu begegnen. Man kann die natürlich auch woanders und auf andere Weise nutzen, das ist klar. Aber es ist wichtig, dass wir uns täglich und regelmäßig daran erinnern, dass und wie wir zu Gott gehören. Und sollten wir in die Gesänge Zions einstimmen wollen, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen, dann soll uns trösten, dass wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Und um unseretwillen hat Christus seine Hände hingehalten und sein Leben gegeben. Nun stehe ich immer noch in Gedanken auf dem Podest bei dieser etwas unglücklichen Aufführung des Weihnachtsoratoriums. Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. So ist es manchmal. Man hätte singen sollen und man hat nicht singen können. Nicht unbedingt nur deswegen, weil der Einsatz nicht kam, sondern die Umstände waren nicht danach oder man hatte ein Kloß in der Stimme oder es sind so viele Sorgen, die einen wirklich noch drücken. Jauchzet, frohlocket. Das Wunderbare im Chor, das kann ich heute sagen, weil der Chorleiter nicht da ist. Das Wunderbare im Chor singen ist anders, als wenn ich alleine singen muss. Wenn ich da vorne stehe und irgendwas in der Liturgie singe und habe einen Piekser in der Stimme, das merken sofort alle. Wenn ich im Chor singe, dann steht der Uli neben mir und der Edmund. Und einer von uns dreien hat in der Regel eine Ahnung vom richtigen Ton. Und das spricht sich durch. Was gut ist, setzt sich durch in dem Fall. Wir verständigen uns kurz zu dritt oder zu viert oder zu mehreren. Und wenn es mal gar nicht geht, dann räusper ich mich und die anderen singen weiter. Und das ist ein weiterer Vorteil dessen, dass wir in der Kirche sein dürfen, in Gottes Volk. Wenn ich unpässlich bin, dann singen, dann beten die anderen für mich. Dann sorgen die Geschwister dafür, dass ich getröstet und vertreten bin in der Fürbitte vor Gott. Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. Es hat sich eine kleine Änderung im Musikgeschmack ergeben. Als ich Jugendlicher war, hat man da gerne das volle Radio-Sinfonieorchester dazu eingeladen. Und ein Chor gerne mit 100 Sängern und was hast du, was kannst du. Heute wird das alles etwas zurückgenommen und kammermusikalischer besetzt mit historischen Instrumenten und so weiter. Ich vermute, in 10, 15 Jahren macht man es wieder wie früher, aber ich bin nicht ganz sicher. Unsere Art, Gott zu loben, unsere Art, Gottesdienst zu feiern, unsere Art, uns zu versammeln in seiner Gegenwart, ist manchmal sehr an Zeit und Mode gebunden und den gegenwärtigen Gegebenheiten unterworfen. Manchmal auch nicht. Manchmal könnte es mehr sein. Was bleibt, ist Gott bei uns. Was bleibt, ist der Grund für den Jubel und das Gotteslob. Was bleibt, ist die dauerhafte, unbegrenzte Zusage Gottes an uns. Ich will deiner nicht vergessen, das sagt unser Gott. In die Hände habe ich dich gezeichnet. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.